mir einen kleinen, uralten, schwarzen Ford Fiesta geschenkt. Wir haben auf dem Land gewohnt und für mich hat das Auto die grosse Freiheit bedeutet. Es ist leider noch ganz wenig Monate gegangen, da habe ich es geschafft, das eh schon kleine Auto bei einem Auffahrunfall auf die Hälfte von seiner Größe zu reduzieren. Es hat dampft und qualmet und der Abschleppdienst hat meinen kleinen Flitzer für immer hinweggenommen. Ich habe meine Eltern mit Ach und Krach überredet, dass ich mir von meinem Ersparten doch bitte, bitte dürfte einen neuen alten Ford Fiesta kaufen. Sie haben zugestimmt und das Mal war er schwarz, grün. Ich bin ganz stolz am nächsten Sonntagmorgen mit meinem Ford Fiesta in die Gemeinde gefahren und der Zeitnot, den überfüllten Parkplatz, ich habe ein bisschen schwungvoll gewendet und dort einen weissen VW Polo. Ihr könnt euch vorstellen, nach dem Unfall ist mir extrem sensibel. Mein Herz hat geklopft bis unter das Knie. Ich bin ausgestiegen und schaue, was ist dem weissen VW Polo passiert. Und über dem linken Vorderrad ist die Verkleidung deutlich eingedrückt gewesen. Ich war absolut aus dem Häuschen. Ich wusste, zu 99% gehört das Auto jemandem aus der Gemeinde. Und zu 99% sind meine Eltern über einen zweiten Unfall in so kurzer Zeit nicht begeistert. Und in diesem Moment habe ich entschieden, für mich, niemand soll von dieser Sache erfahren. Ich habe meinen grünen Ford Fiesta möglichst weit weg vom weißen VW Polo parkiert und bin in den Gottesdienst gegangen. Glaubt mir, ich wusste, was für eine riesige Schuld an diesem Morgen auf mir gelegen ist. Vielleicht gibt es einen Moment in deinem Leben, wo du weißt, hey, ich bin an jemanden schuldig geworden. Durch mein Handeln, durch mein Verhalten, durch mein Reden, irgendwie ist etwas nicht in Ordnung. Oder vielleicht ist es umgekehrt, dein Herz schmerzt, weil jemand an dir schuldig geworden ist. Da ist noch eine Rechnung offen in deinem Leben, wo jemand dich verletzt hat und wo du noch nicht hast können vergeben. Mich hat es absolut erschreckt, wie radikal Jesus über Vergebung redet. Gerade in unserem Text heute Morgen. Wenn ich mich mit dem auseinandergesetzt habe, ist es mir durch Mark und Bein. Und ich möchte euch gerne den heutigen Predigtext lesen. Er kommt aus Matthäus Kapitel 18 und ich lese dort ab dem Vers 21. Markus 18, Vers 21. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Ja, sagte Jesus, das genügt. Nein, sagt Jesus, nicht 7-mal, 77-mal. Darum hört dies Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und den Erlös für die Schulden zu gebrauchen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Und jetzt, hört an, es kommt. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Knecht. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahl, was du mir schuldig bist. Da warf der Mann sich vor ihm nieder und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich will dir zurückzahlen. Da hatte der Knecht Mitleid mit seinem Knecht und ließ ihn frei. Und auch die Schuld erließ er ihm. Leider nicht. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen. Weil du mich angefleht hast, hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab er ihn den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und jetzt redet Jesus wieder zu seinen Jüngern und sagt: So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Radikal, oder? Ich habe es mega krass gefunden. Da ist der Knecht, ihm ist vergeben worden, er selber wiederum ist nicht bereit zu vergeben. Und das heisst, er kommt nicht nur ins Gefängnis, sondern er wird gefoltert im Gefängnis. Und zwar so lange, bis seine Schuld tilgt wäre. Die Schuld, ich komme nachher darauf zurück, ist nicht zu tilgen. Die war riesig, 10'000 Talente. Und dann ist Jesus mit dem Gleichnis fertig, wendet sich an seine Jünger, an seine Zuhörer, wendet sich an uns und sagt: Hey, wenn ihr nicht bereit seid, eurem Bruder, eurer Schwester von Herzen zu vergeben, dann geht es euch genauso. Was Jesus da sagt, ist: Ein Herz, das nicht bereit ist zur Vergebung, erntet ewige Strafe. Das ist mega krass. An anderer Stelle sagt Jesus einmal: Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, vergibt Gott euch auch. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, vergibt auch Gott euch nicht. Auf den ersten Blick hat mir der Text Mühe gemacht. Wirklich Mühe gemacht. Ich habe gefunden, hey, ist es nicht ein Widerspruch zum Evangelium, was dort steht? Ich meine, wir sind ja nicht aufgrund von unserem Werk letztendlich gerettet, sondern aufgrund von dem, was Jesus für uns da hat, aus Gnade. Warum kann Jesus jetzt plötzlich so radikal in Bezug auf Vergebung sein? Warum kann er sagen, wer nicht bereit ist zu vergeben, der erwartet ewige Strafe? Ich habe gemerkt, dass es wichtig ist, ganz genau anzuschauen bei dem Text. Jesus sagt ja nicht: Weil du nicht vergisst, kommst du in die Hölle. Oder: Weil du vergisst, kommst du in den Himmel. Sondern was Jesus sagt: Wenn du dein Herz für einen schuldigen Mensch verschliessest, dann verschliessest du es eigentlich für mich. Wenn du nicht bereit bist, zu vergeben, dann hast du eigentlich ganz tief im Herzen meine Vergebung nicht verstanden. Wer meine Vergebung ganz tief im Herzen erfahren hat, der kann vergeben, weil er durch mich, durch Jesus befähigt wird. Nicht von heute auf morgen, aber als ein Prozess. Warum handelt es sich bei der Vergebung nicht um Werkgerechtigkeit? Ich möchte es versuchen, mit einem Bild zu erklären. Stellt euch vor, zwei Bäume. Es ist Spätsommer, Äpfelbäume. Der eine, der hängt voll Früchte, der andere hat keinen einzigen Äpfel. Was schlussfolgern wir? Der eine Baum ist gesund, der andere weniger. Jetzt ist es aber nicht so, dass die Frucht dem Baum Leben gibt. Es ist nicht so, dass Vergebung uns Erlösung gibt. Aber es ist so, dass die Frucht offenbart, hey, in dem Baum steckt Leben. Wenn wir bereit sind zur Vergebung, dann zeigt das, hey, in dem Mensch steckt Erlösung. Da hat Jesus Vergebung erfahren. Die Frucht gibt dem Baum nicht Leben, aber die Frucht zeigt, im Baum steckt Leben. Vergebungsbereitschaft ist ein Indikator für unseren geistlichen Zustand. Dafür, ob wir ganz tief in unserem Herzen verstanden haben, was Jesus uns vergeben hat. Vergebungsbereitschaft ist auch ein Indikator für den Zustand, für das geistliche Leben in unserer Gemeinde. Vergebung ist da, wo geistlich reife Menschen zusammenkommen und immer wieder zur Versöhnung finden. Ich finde es tragisch zu sehen, manchmal, wie lang und wie oft Menschen in Unversöhnlichkeit gefangen sind. Der Knecht in unserem Text, der kommt ins Gefängnis. Und das Bild, das ist Realität. Wenn wir unversöhnlich sind, dann sind wir auf eine gewisse Art und Weise gefangen in dieser Unversöhnlichkeit. Manchmal über Monate, manchmal über Jahre, manchmal über Jahrzehnte. Das sind Sachen aus meiner Kindheit, die ich meinen Eltern nachtrage, bis ins hohe Alter. Der Satz von einem Gemeindemitglied, irgendwo vor einem Jahr gesagt, wo man immer wieder in den Sinn kommt, wenn ich dieser Person begegne. Beleidigung, Undankbarkeit, wo mein Herz schmerzt bis heute, wenn ich an die Person denke. Es gibt Menschen, die ich über Jahre meiden muss. Wo ich aus dem Weg gehen muss, wo ich nicht mehr Grüezi sagen kann, wenn ich Unversöhnlichkeit in meinem Leben habe. Jesus zeigt, Vergebungsbereitschaft ist ein Indikator für unseren geistlichen Zustand. Wer Vergebung erlebt hat, der bringt Frucht, sagt Jesus, weil ich ihn befähige. Jetzt, was genau ist denn Vergebung und wie gelingt sie? Kürzlich habe ich gehört, wie jemand gesagt hat, wirklich, wirklich glücklich ist ein Mensch dann, wenn er schneller vergeben kann als die anderen Sündigen. Wenn es so einfach wäre. Ha? Darum jetzt, was genau ist Vergebung und wie klingt uns das? Eigentlich ist es ganz einfach, zumindest in unserem Text. In unserem Text sehen wir nämlich an der Reaktion vom König, was genau Vergebung ist. Im Vers 27, nur der eine Vers, fasst alles zusammen. Dort heisst es, der König hat Mitgefühl aufgebracht. Er hat Schuld erlassen und er hat den Knecht freigelassen. Das sind die drei Schritte auf dem Weg zur Vergebung. Mitgefühl aufbringen, Schuld erlassen und jemanden freilassen, jemanden gehen lassen. Unser Text sagt zum ersten Punkt Mitleid erarbeiten, sagt unser Text. Der Knecht kommt zum König und er kann seine Schuld nicht begleichen. Und er fällt auf seine Knie und sagt, man hat Erbarmen. Hab Erbarmen, hab Geduld mit mir, ich will dir zurückzahlen. Und der König sagt, nein, jetzt langt es mir, das Mass ist voll, es ist genug, ich mag nicht mehr. Nein, es heisst vom König, er hat Mitleid mit ihm. Und das ist ein ganz entscheidender Schritt auf dem Weg zur Vergebung. Jetzt sagst du, Moment mal, das ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen viel verlangt. Ich meine, Mitleid ist oft das Letzte, was wir in dieser Situation haben. Ich meine, der andere ist schuld. Er hat den Fehler gemacht. Unsere natürliche Reaktion ist nicht Mitleid. Unsere natürliche Reaktion sieht etwas anders aus. Ich möchte das gerne mal illustrieren. Und zwar, vielleicht sind wir schon mal in der Ferien gewesen. Irgendwo am Meer, so ein richtiges touristisches Domizil. Und dann hockt einer am Strand und malt. Und man kann für ein paar Groschen dort eine Karikatur von sich erstellen lassen. Ich habe das mal gemacht in Griechenland. Es ist schrecklich rausgekommen. Der Mann, der die Karikatur macht, dem gelingt das, indem er das, was in deinem Gesicht markant ist, auffällig, negativ, gross macht. Er karikiert deine Fehler. Er macht deine Fehler gross. Und das ist genau das, was bei uns passiert, wenn wir verletzt werden. Wir machen die Fehler gross von dem, der uns verletzt. Vielleicht kennt ihr Angela Merkel. Sie ist so ganz ein bisschen korpulent. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. In der Karikatur geht ihr Doppelkönig direkt in den Hals über. Der Fehler wird gross. Oder vielleicht kennt ihr Barack Obama. Er hat ein spitzes König. In der Karikatur kommen mit seinem König Pfeil und Bogen schiessen. Oder der Roger Federer, seine leicht gewölbten Gesichtszüge. In der Karikatur ist sein Gesicht die reinste Knubbellandschaft. Und damit wir nicht nur über andere lachen, habe ich gedacht, ich probiere das mal mit einem Foto von mir. Es gibt so tolle Computerprogramme, wo man das einfach rein scannen kann und dann karikiert es. Anscheinend sind... sind meine Wangen sehr markant, oder? Wenn wir mit Menschen im Konflikt stehen, machen wir genau das. Wir machen ihre Fehler gross. Wir karikieren ihre Fehler. Nehmen wir mal an, jemand lügt dich an. Dann wirst du sagen, das ist so ein Lügner. Und dann kommt jemand und fragt dich, hast du schon mal gelogen? Und wenn du ehrlich bist, musst du dann sagen, ja, also ja, die Umstände, die Situation, es ist einfach nicht anders gegangen. Aber du wirst nicht sagen, ich bin so ein Lügner. An den anderen karikieren wir die Fehler gerne und machen sie gross. Mitleid ist nicht unsere natürliche Reaktion. Mitleid ist auch nicht das Gefühl, sondern Mitleid ist richtig harte Arbeit. Der erste Schritt der Vergebung ist richtig harte Arbeit. Mitleid erarbeiten heisst, ich mache einen Schritt neben mich, ich identifiziere mich mit dieser Person, ich setze mich in sie hinein und gestehe offen und ehrlich zu, hey, eigentlich bin ich gar nicht so viel anders. Ich bin nicht so viel besser. Mir passieren ganz ähnliche Sachen. Es kommt jemand und verletzt dich. Deine natürliche Reaktion, so ein frecher Fratz, was glaubt er eigentlich? Mitleid erarbeiten, ich mache einen Schritt neben mich und überlege, hey, das ist mir doch auch schon passiert. Oder es gibt jemanden, der ignoriert dich immer. Was machst du? Du denkst, so ein arrogantes Senkel. Was heisst Mitleid erarbeiten? Du machst einen Schritt neben dich und sagst, hey, wie oft gehe ich am liebsten jemanden aus dem Weg? Das sind Fehler von deinen Eltern. Du kannst sie entweder dein Leben lang mit dir herumtragen oder du sagst, ich mache einen Schritt neben mich, schaue auf meine Geschichte und sage, hey, wie oft mache ich etwas falsch? Der erste Schritt auf dem Weg zur Vergebung heisst Mitleid erarbeiten. Ich identifiziere mich mit dem, was schuldig geworden ist an mir und gestehe ganz ehrlich zu, hey, eigentlich bin ich nicht so viel besser. Der zweite Schritt auf dem Weg zur Vergebung, auch der wird uns vom König gezeigt, der heisst Schuld erlassen. Der König erlässt dem Diener seine Schuld. Jetzt schaut, der Knecht schuldet dem König 10'000 Talente. Ein Talent war ein Jahreslohn. Das ist eine enorme Summe. Ich habe mal versucht, das in Schweizer Franken umzurechnen, was das heute bedeuten würde. Ich habe gerechnet mit einem Jahreseinkommen von 80'000 Franken. Dann wären 10'000 Talente 800 Millionen Schweizer Franken. Das ist eine enorme Summe. Das ist ein riesiger Betrag, wo der Knecht seinem König schuldet. Ihr seht, der Knecht, der muss irgendwie eine recht höhere Position am Hof vom König haben, damit er so viel Geld hätte können veruntreuen. Der war nicht irgendwie Koch oder Stallmeister gewesen, um so viel Geld ins Sand zu setzen. Und damals war es so gewesen, dass alles Geld dem Kaiser gehört hat. Vielleicht mögt ihr euch besinnen an die Geschichte, wo Jesus gefragt wird, müssen wir Steuern zahlen? Und Jesus sagt, hey, welcher Kopf ist auf dieser Münze? Der vom Kaiser, also gönn dem Kaiser geben, was ihm gehört. Alles Geld hat dem Kaiser gehört. Und der Kaiser hat das Geld an seine Könige verteilt in Provinzen. Und die müssen mit Steuern das Geld zurückerwirtschaften und wieder dem Kaiser zurückzahlen. Wenn jetzt der König dem Knecht seine Schuld erlässt, dann heisst das, letztendlich zahlt er sie selber. Weil er muss beim Kaiser die Schuld kompensieren. Wenn der König die Schuld erlässt, heisst das, er trägt die Schuld. Und da sind wir beim zentralsten Punkt der Vergebung. Wenn ihr nichts mitnehmt von heute, nehmt wenigstens das mit. Schuld erlässt, heisst Schuld tragen. Schuld erlässt, heisst Schuld tragen. Schau ganz materiell so. Ich bin kürzlich mit Phileas in Rapperswil in einem Dekorationsladen. Und er hat nicht mehr in seinem Wägele sein, also habe ich ihn rausgenommen, denke ich, behalte ihn einfach bei mir, der geht schon gut. Und dann habe ich gemerkt, das, was ich will, das ist im Regal ganz unten hinten. Und ich musste für 3 Sekunden neben mich anstellen. Das hat gelangt, dass er eine Kettenreaktion auslösen konnte. Ein Buch ist umgefallen, eine Vase und dann wiederum 2 Vasen aus dem Regal und es hat einen riesen Scherbenberg gegeben. Und ich habe gedacht, super, es ist keine 3 Sekunden mehr gegangen und dann war die Verkäuferin bei uns gewesen. Und ich wusste, oder, ich komme jetzt für die Schuld auf, ich packe mein Körbchen wieder aus und ich zahle, was dort kaputt gegangen ist. Und dann ist die Verkäuferin gekommen und hat gesagt, nein, sie müssen für das nicht aufkommen, das zahlen wir. Und das war mir so eindrücklich gewesen. Sie hat gesagt, ich erlasse ihnen die Schuld, aber sie hat sie gedreht, oder? Sie hat entweder müssen die 2 Vasen ersetzen, oder sie musste einen Verlust bei ihrem Gewinn verbuchen. Aber sie musste die Schuld tragen, wenn sie sie mir erlässt. Schaut, in jedem Konflikt entsteht Schuld. Menschliche Beziehungen bringen Konflikt. Das wird so sein, solange wir miteinander unterwegs sind. Solange wird es Konflikt und Schuld geben. Und es gibt 2 Optionen, wie wir mit Schuld umgehen. Entweder wir sagen, ich bin nicht bereit zu vergeben. Dann lassen wir den anderen die Schuld tragen. Dann gehen wir ihm aus dem Weg, wir verhalten uns kühl und abgeklärt, wir zerstören seinen Ruf, wir reden hinter der Tür, wir schreiben eine Beschwerde oder einen bösen Brief, wir kündigen ihm die Freundschaft oder wir gehen ihm mal so richtig sagen, was wir denken. Aber wir lassen den anderen die Schuld tragen. Der andere soll jetzt leiden. Die andere Alternative ist, dass wir sagen, ich vergebe. Ich vergebe. Aber dann tragen wir. Dann tragen wir die Schuld. Und ich glaube, ihr wisst, was das heisst, dass so etwas so richtig schmerzhaft kann sein. Wenn ich auf meine Zunge beißen muss, damit ich nicht zurückschiesse. Wenn ich meine Hände zusammenhalten muss, damit ich nicht eine Retourkutsche plane. Schuld allein heisst Schuld tragen. Und es ist riesig schmerzhaft. Wieso ist es so schmerzhaft? Es ist so schmerzhaft, weil wir Vergebung gewähren müssen, bevor wir sie fühlen. Wir müssen Vergebung gewähren, bevor wir sie fühlen. Jesus sagt nicht, setz dich in aller Ruhe mit dem Konflikt auseinander, bis danach Versöhnung ist. Und dann, wenn dein Herz so richtig Lust hat zu vergeben, dann vergib. Sondern Jesus sagt, wenn du betest und merkst, jemand hat, du hast etwas gegen jemanden, dann geh und vergib. Geh und vergib. In der Bibel ist Vergebung ein Willensakt, kein Gefühlsakt. Jesus könnte das nicht von uns fordern, wenn es ein Gefühlsakt wäre. Aber er sagt, geh und vergib. Ursula Link hat das letzte Woche bezeichnet als einen Gehorsamsschritt. Ich würde sagen, es ist ein Willensakt. Das Gefühl, dass es richtig war, das Gefühl, dass es gut war, das Gefühl, dass es Gott gewollt war, das wird kommen. Aber ganz oft erst im Nachhinein. Ganz oft erst im Nachhinein. Wir müssen Vergebung gewähren, bevor wir sie fühlen. Das macht es so schmerzhaft. Genau das Gleiche gilt auch, wenn wir Vergebung suchen müssen. Wenn wir bei jemandem um Vergebung bitten müssen. Wenn du weißt, hey, in meinem Leben ist irgendwo noch eine Rechnung offen, ich schulde noch jemandem eine Entschuldigung, dann warte nicht in der Hoffnung, dass irgendwann das Gefühl kommt, oh, jetzt möchte ich vergeben. Sondern geh. Geh. Ich habe euch am Anfang erzählt von dem weissen VW Polo. Ich habe an diesem Sonntag nicht versucht herauszufinden, wem der gehört. Auch nicht am nächsten Sonntag. Auch nicht im nächsten Jahr. Ich bin Sonntag für Sonntag in Gottesdienst. Ich habe gesehen, das Auto ist da, die Delle auch. Ich habe gewusst, was es tun wäre, aber ich habe mein Gefühl hat nicht wollen. Ich habe gedacht, wenn das rauskommt, oh weia, meine Eltern, Scheibe, was machen die mit mir? Mein Führerschein auf Probezeit. Mein Gefühl hat nicht wollen. Und irgendwann bin ich gezögert und bin in eine andere Gemeinde gegangen und der weisse VW Polo ist in Vergessenheit geraten. Wie das halt so ist. Und dann, Jahre später, bin ich in dieser Gemeinde auf Besuch. Ich parkiere auf dem Parkplatz und der weisse VW Polo fährt an. Ich sehe ihn, eine Frau mit grauem Haar sitzt am Steuer. Aber es war ein riesiger Parkplatz und sie war sofort wieder aus meinen Augen. Und bei mir hat es zack gemacht. Und alles war wieder da. Auch die Delle war noch da. Ihr könnt euch vorstellen, dass der Gottesdienst mega, mega herausfordernd war für mich. Ich habe dann gewusst, oder eigentlich, ich muss jetzt. Mein Gefühl hat gesagt, nein, hey, du verlierst dein Gesicht nach so vielen Jahren. Aber ich habe gewusst, irgendwie, es ist jetzt dran. Dann habe ich nach dem Gottesdienst ganz verhalten Ausschau gehalten nach einer Frau mit grauen Haaren. Es ist eine 500 bis 600 Mitglieder gemeint, also die ist riesig. Ihr könnt euch vorstellen, wie viele Frauen mit grauen Haaren es da gehabt. Also habe ich gebetet, Jesus, wenn du willst, dass ich um Entschuldigung bitte, dann musst du sie mir zeigen. Nichts. Ich wusste, es geht so nicht weiter. Also bin ich dann zu auf die Frau von unserem Pastor. Da habe ich sie gefragt, Kirsten, sag mal, kennst du eine Frau, graue Haare, weiße VW Polo? Und sie überlegt und sagt, nein, spontan wüsste ich nicht. Aber warum? Das war der erste Akt der Offenbarung. Ich musste ihr die ganze Geschichte erzählen. Mein Gefühl hat immer noch nicht wollen. Am liebsten hätte ich gesagt, oh, kein Problem, alles in Ordnung. Aber ich wusste, jetzt muss ich, oder? Und ich habe ihr erzählt, alles. Und ihr ist es gelungen, in wenigen Tagen die Telefonnummer von dieser Frau herauszufinden. Und dann habe ich probiert, dort anzuläuten. Immer nur den Anruf beantworten. Und ich habe wirklich, ich hatte die Nase voll gehabt. Ich habe gesagt, Jesus, wenn du willst, jetzt mag ich das nicht mehr, jetzt habe ich es doch probiert, wieso geht es auch nicht? Und ich habe gewusst, immer noch, ich muss das in Ordnung bringen. Und irgendwann habe ich die Dame tatsächlich am Telefon, erzähle ihr meine ganze Geschichte. Ich sage ihr, es tut mir leid, ich habe nicht den Mut gehabt, über Jahre nicht den Mut gehabt. Es tut mir wirklich leid, ich möchte gerne für den Schaden aufkommen, ich bitte sie, mir zu vergeben. Sie war unglaublich gnädig. Meine Entschuldigung und meine Überwindung sind für sie Schadensersatz genug gewesen. Wo haben wir Bühle in unserer Geschichte verursacht? Kürzlich oder vor Jahren? Wo brauchen wir Vergebung? Oder wo müssen wir jemandem Vergebung geben? Schuld erlassen heisst Schuld tragen. Und es ist unschmerzhaft. Aber es lohnt sich. Es befreit unglaublich. Der letzte Schritt, den der König uns noch lehrt, ist der Schritt vom Freiheitsschenken. Das ist der abschließende Schritt der Vergebung. Der König lässt den Knecht frei. Und zwar ohne, dass er weiß, ob der Knecht die Vergebung schätzt, was er offensichtlich nicht macht, ohne, dass er weiß, ob der Knecht den gleichen Fehler nicht nochmal macht, ohne, dass er weiß, ob der Knecht aus dieser Situation gelernt hat. Er lässt ihn gehen, er schenkt ihm die Freiheit. Vergeben heisst, Freiheit schenken. Ich trage nicht nach. Ich korrigiere nicht, ich summiere nicht, ich kontrolliere nicht. Ich muss nicht wissen, dass das sicher nicht nochmal passiert, sondern ich schenke Freiheit. Der Petrus fragt Jesus, Jesus, wie oft muss ich vergeben? Ist 7-mal genug? Und Jesus sagt, nein, 77-mal oder 7-mal 70-mal in anderen Übersetzungen. Was Jesus sagen will, ist nicht eine genaue Zahl, sondern er sagt, immer wieder. Immer wieder. Hör auf zu zählen. Solange wir zählen, haben wir nicht wirklich vergeben. Wenn du weißt, die beleidigt mich zum dritten Mal, kannst du sicher sein, das erste und das zweite Mal hast du nicht wirklich vergeben. Hör auf zu zählen. Schenke Freiheit. Ohne, dass du weißt, der andere hat daraus gelernt oder der andere macht es nicht nochmal. Das sind die 3 Schritte der Vergebung. Mitgefühl aufbringen, sich identifizieren mit jemandem und feststellen, hey, ich bin nicht besser. Schuld erlassen, indem man sie trägt, auch wenn es schmerzhaft ist. Und jemandem Freiheit schenken. Jetzt ist nur die Frage am Schluss, wie gelingt uns das? Wie gelingt das, die 3 Schritte? Es klingt so einfach, aber es ist doch auch so schwierig. Es gelingt nur dann, wenn du weißt, ganz, ganz tief in dem Herzen ergriffen bist von dem, was Jesus für dich gemacht hat. Jesus hat nämlich Mitleid gehabt mit dir. Er hat sich mit dir identifiziert. Er hat dir deine Schuld erlassen, indem er sie getragen hat. Er hat bitterböse Schmerzen gelitten am Kreuz von Golgatha. Und er hat dich in die Freiheit entlassen, obwohl er gewusst hat, hey, die macht es noch 50-mal falsch. Er entlässt uns immer wieder. Jesus hat uns eine Schuld vergeben von 10'000 Talenten. Ich habe vorher gesagt, es ist eine enorme Summe, über 800 Millionen Schweizer Franken heute. Und wir sollen den Menschen eine Schuld vergeben von 100 Denar. Ein Denar war ein Tageslohn. Klingt auch viel, aber es ist verhältnismäßig mini klein. Es ist ganz, ganz wenig. Ich möchte es gerne in einem Bild zeigen. Wenn du einen Menschen vergisst, das ist ein Kübel Wasser, leider nur ein kleines, aber ein Kübel Wasser. Wenn du einen Menschen vergisst, dann heisst das, du gibst einen Tropfen Vergebung aus dem Kübel voll, wo Jesus dir gegeben hat. Das ist Vergebung. Vielleicht kennen die Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, sie war eine holländische Frau, gläubig. Und sie hat während dem Zweiten Weltkrieg gelebt. Zusammen mit ihrer Schwester Betsy haben sie während dem Holocaust Juden in ihrem Haus versteckt. Und das ist aufgeflogen und sie sind ins KZ gekommen. Im KZ ist Betsy gestorben. Curry hat das KZ überlebt, ist befreit worden und ist nachher als eine Art Predigerin durch Europa gereist und hat ihr Zeugnis erzählt. Und sie erzählt eine Geschichte, die sich ereignet hat, ganz wenige Jahre nach dem Krieg. Sie beschreibt, dass sie im Gottesdienst war in München. Sie hat dort geredet und plötzlich sieht sie ihn. Der frühere Türwächter vom Duschraum im KZ Ravensbrück. Er ist der erste von all diesen Türwächtern, die sie nach dem Krieg sieht. Plötzlich ist alles wieder da. Die Berge von Kleider, Betsys schmerzverzerrtes Gesicht, das Schreien. Und dann ist der Gottesdienst vorbei, die Kirche leert sich und der Mann kommt auf Curry zu. Und er streckt ihr die Hand entgegen und sagt, ich bin Ihnen unglaublich dankbar für Ihre Botschaft heute Morgen. Dass Jesus meine Sünde weggewaschen hat. Und Curry sieht die Hand, die ausgestreckte Hand. Aber ihre Hand bleibt irgendwie bei ihr. Ihre schiessen Gedanken durch den Kopf, böse Gedanken. Und sie schafft es wie nicht, ihre Hand auszustrecken und zu öffnen. Und dann betet sie, Jesus, ich kann nicht vergeben, aber gib du mir deine Vergebung. Und sie streckt die Hand dem Mann entgegen, ergreift seine Hand und spürt, wie so ein warmer Strom durch ihre Schulter, Arm und Hand fließt und wie ihr Herz von einer Liebe erfüllt wird für den fremden Mann, wie sie es sich nie hätte vorstellen können. Curry hätte das nie können tun, wenn das das erste Mal gewesen wäre, wo sie es hätte müssen tun. Unser Alltag bietet uns ganz, ganz viele Möglichkeiten, Vergebung zu lernen. Jesus redet so radikal über Vergebung, weil sie für ihn so eine zentrale Frucht ist. Ein Indikator für unser geistliches Leben. Und der Prozess, der beginnt mit einem Willensakt. Und der ist super, super schmerzhaft. Aber er lohnt sich. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen herausfordernd gewesen, was du gehört hast. Dann komm gerne mit mir diskutieren. Ich freue mich auch über Fragen. Es wird jetzt so sein, dass ein Zettel nur durch die Reihe geht nach dem Gebet. Und auf dem Zettel sind 12 Schritte beschrieben. Sie sind ein bisschen ausführlicher wie die 3 Schritte, die ich jetzt gehört habe oder die ich jetzt gesagt habe, weil unser Herz manchmal ein bisschen mehr Zeit braucht. Aber im Prinzip ist es genau das. Wenn du mit dem Zettel nichts anfangen kannst, dann kannst du gerade am Ausgang wieder links im Küder versorgen. Aber wenn du gemerkt hast, heute Morgen hat Gott irgendwie mein Herz angerührt, da gibt es noch jemanden, da gibt es noch etwas, was ich in Ordnung tun muss, dann mach heute Morgen den ersten Schritt. Füll den ersten Punkt auf dem Zettel aus. Nur den ersten Punkt. Die anderen 11 machst du daheim, am besten in aller Ruhe, vielleicht mit einem Menschen, den du gerne hast. Aber der erste Schritt, der erste Entschluss, für den gibt es die Möglichkeit jetzt, während dem Lied heute Morgen. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du dir nicht schade bist, eine riesige Vergebung uns zu gewähren. Wir können das manchmal gar nicht ermessen. Wir gehen so leichtfertig mit dem um. Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du uns das neu bewusst machst, was das heisst, dass uns vergeben ist und dass du uns befähigst zu vergeben, Jesus. Die Situationen, wo du ja, uns aufs Herz gehst, wo etwas noch nicht in Ordnung ist. Ich bitte dich, red du und schenk du uns Kraft, den Entschluss zu fassen. Es in Ordnung zu tun, um deiner Willen und zu deiner Ehre. Amen.